Herzlich willkommen zum Cleared Space Podcast. Hier geht es um Change, Menschen und Technologie. Wir sind Anne und Antje.
Wir sprechen hier über das, was oft zwischen Technik und Erfolg verloren geht. Menschen, Organisationen und der Umgang mit Veränderung. Für alle, die digitale Transformation verantworten, unterstützen oder mehr dazu wissen wollen.
Hallo liebe Anne, ein neuer Tag, ein neuer Podcast.
Hallo liebe Antje. Ja, ich freue mich auch. Wir sprechen heute über Kommunikation und hier speziell über gewaltfreie Kommunikation, kurz GFK, als zentrales Mittel auch in unserem Change-Management-Alltag.
Absolut. Ich meine, Change-Management ist ja an sich und per se Kommunikation. Deswegen heute auch dieses Thema und ich freue mich vor allem auch drüber, weil wir wenden es ja schon eigentlich so lange an, also nicht nur in der Arbeitswelt, sondern zumindest bei uns ist es auch schon im Alltag angekommen. Es braucht natürlich auch Übung. Deswegen ist es ein sehr, sehr wichtiges Thema, vor allem auch im Rahmen von Change Management.
Und zudem, ne, Change heißt ja Veränderung und wenn man Menschen in Veränderung begegnet, ist es auch ein heißes Eisen und sehr, sehr spannend, da gewaltfrei zu kommunizieren, wenn Deadlines, Budgetfragen und insgesamt auch aufgeheizte Stimmungen einem begegnen.
Absolut. Und wir haben auch heute wieder einen Gast in unserem Aufnahmestudio. Wir freuen uns sehr, Robin. Herzlich willkommen in unserem heutigen Podcast.
Hallihallo und vielen lieben Dank für die Einladung. Freut mich, dabei sein zu dürfen.
Sehr gerne. Es ist schön, hier auch ein drittes Gesicht zu sehen. Und es wäre klasse, wärst du so lieb, würdest dich für unsere Zuhörer kurz vorstellen, gerne auch mit vollen Namen. Das haben wir das letzte Mal schon gemerkt, das haben wir vergessen. Das wollen wir auf alle Fälle machen und vor allem auch, wo wir uns herkennen und wie wir über dieses Thema zusammengekommen sind.
Ja, super gern. Ich würde sagen, ich kürze meinen Namen ab, weil der wird sonst extrem lang. Ich bin Robin Saberi, bin, was bin ich denn eigentlich alles? Ich bin Papa, ich bin Ehemann und ich bin Geschäftsführer, Geschäftsführer einer Firma, die ich 2004 gegründet habe. Das ist die Firma Modul 8. Wir sind aktuell so rund 13 Leute und beschäftigen uns mit dem Thema Automatisierung und Vereinfachung von Unternehmensprozessen, sind da technologisch in der Microsoft-Welt zu Hause. Genau, und kommen ursprünglich so aus dieser Softwareentwicklung, wie es jeder kennt. Das heißt, so diese Kellerasseln, die irgendwo sitzen und ganz viel in die Tasten klopfen. Genau, und woher kennen wir uns? Wir haben uns kennengelernt in einer wunderschönen Umgebung in Marokko. In Marrakesch, da waren wir zusammen auf den Unternehmertagen und ihr beiden seid mir aufgefallen, also ich habe mich in der Vergangenheit auch mit gewaltfreier Kommunikation, mit GFK auseinandergesetzt und mir ist es bis heute nicht gelungen, dass das in Fleisch und Blut übergeht und bei euch habe ich halt relativ schnell gemerkt, wie ihr kommuniziert und dass ihr das, also dass es bei euch eben in Fleisch und Blut übergegangen ist, das fühlt sich nicht mehr so an oder es hört sich nicht mehr so an, wenn man mit euch kommuniziert, als würde man irgendwo in so einem komischen Stuhlkreis sitzen und ihr lasst die ganze Zeit Stuhlkreissprüche los, sondern ihr kommuniziert einfach so, ihr sprecht so, ihr gebt Informationen genau auf die Art und Weise weiter und das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Super, herzlichen Dank. Ja, es ist spannend. Du hast auch gerade schon gesagt, es ist gar nicht so einfach, da reinzukommen und das wirklich zu verinnerlichen. Wenn ich jetzt auch selber überlege, wie ich eigentlich auf GFK gekommen bin, ich habe gar keinen spezifischen Zeitpunkt, den ich jetzt nennen könnte, sondern ich habe immer mal wieder irgendwo von GFK gehört und habe mich dann mal damit beschäftigt und mich da reingelesen und habe dann am Ende festgestellt, das ist eine Möglichkeit, eine Methodik, sich klarer auszudrücken und bewusster zuzuhören. Und ich habe auch eine Mediationsausbildung gemacht und da war GFK auch ein sehr, sehr großes Thema. Also mir ist es auch ähnlich gegangen wie dir. Man hört davon, man rutscht da rein. Ja gut, ich bin im Change Management tätig, insofern bin ich da dann noch tiefer drauf eingegangen?
Genau, ja, bei mir war es, ich bin da im Rahmen von einem Coaching oder eigentlich war es mehr ein Treffen von Unternehmern. Da wurde das Thema irgendwann mal angeschnitten. Und ich finde den Namen nach wie vor sehr, damals fand ich ihn reißerisch, heute empfinde ich ihn als irreführend, also dieses Wort gewaltfrei, damit konnte ich erstmal nichts anfangen. Und habe dann angefangen, mich damit zu beschäftigen. Ich habe mir das Hörbuch angehört zu dem Thema und war da von Anfang an begeistert, um was es da inhaltlich ging, eben um Kommunikation und um eine Art und Weise, wie man kommuniziert. Ich habe dann sogar noch einen Kurs dazu belegt, habe aber halt dann gemerkt, dass es, ja, wie ich vorher schon gesagt habe, es ist halt ein Riesenunterschied, die Theorie oder zu glauben, dass man die Theorie verstanden hat und das Ganze dann am Ende dann wirklich auch anzuwenden.
Auch spannend. Ich habe das aus einer ganz anderen Richtung bin ich an GfK herangekommen. Ich habe meine erste Berührung bei meiner NLP-Ausbildung gehabt, wo wir zuerst über das Vier-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun dran gekommen sind, und da war schon so diese erste in Worten ausgesprochen, Worte lösen Gefühle aus. Und das fand ich total spannend zu sagen, natürlich haben wir Worte, die negativ belegt sind und Worte, die positiv belegt sind. Und zugleich ist es so, dass wir ja intuitiv die Worte wählen, also nicht so bewusst kommunizieren mit der Absicht dahinter, was möchte ich beim anderen auslösen, sondern eigentlich unser Gefühlsleben ausdrücken. Und zugleich löst dieses bei dem, der uns zuhört, bei dem Menschen, der uns zuhört, auch etwas aus, was der mit diesen Worten verbindet. Das heißt, mit meiner Kommunikation tue ich meinen inneren Zustand in gewisser Form wiedergeben, nach außen geben. Und GfK ist für mich die Art und Weise, das nicht angreifend oder nicht verletzend zu tun, sondern meinen inneren Zustand mit dem Äußeren quasi in eine Balance zu bringen. Mich auszudrücken, und anstatt gewaltfrei wäre für mich auch passend zu sagen, und zugleich Verbindung schaffend. Und das hatte für mich schon damals sehr, sehr viel damit zu tun, wo wir diese Methode kennengelernt haben. Wow, Wahrnehmung, Selbstreflexion und das auch noch in anderen Worten wiedergeben. Krass, das hat mich erstmal total überwältigt, zu sagen, okay, wir möchten ja als soziale Wesen mit Menschen in Verbindung kommen und diese auch halten. Und zudem haben wir ja alle als Kinder sprechen gelernt und kommunizieren ja ständig. Also gehen wir davon aus, wir haben es drauf, wir können es. Und jetzt kommen wir daher und sagen, okay, jetzt wie kommunizieren wir, dass wir den anderen nicht verletzen, sondern eine Verbindung schaffen? Und da kommen wir jetzt zur GfK.
Es ist auch total schön, wenn du sagst, also ihr habt jetzt beide schon gesagt, gewaltfrei hört sich eigentlich seltsam an, dass diese Gedanke zu sagen, anstatt GfK, man macht verbindungsschaffende Kommunikation. Ich finde das wunderbar. Ich glaube, ich kann vielleicht ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, warum dieser Begriff gewaltfrei zustande gekommen ist. Also was ist eigentlich GfK, gewaltfreie Kommunikation, und wo kommt das her? GfK ist in den 60er Jahren in den USA entstanden, und zwar gab es dort einen Psychologen und Mediator, Marshall Rosenberg, der leider schon 2015 verstorben ist. Und der war natürlich eben als Psychologe und Mediator tätig und hat durch seine Arbeit Feststellungen gemacht. Er hat zum Beispiel festgestellt, dass Konflikte fast immer mit den sprachlichen Mustern zusammenhängen. Also welche Worte benutzt werden, wie sie vorgetragen werden, auch mit welcher Emotion. Hat dann auch festgestellt in seiner Arbeit mit seinen Patienten und mit seinen Kunden, dass Menschen Verhalten in der Regel falsch interpretieren. Also man bewertet sofort in der Kommunikation. Das nächste, was er auch noch festgestellt hat, ist, dass wertende und auch moralistische Kommunikation Gewaltbereitschaft fördert. Und ich denke, dieses Thema Gewaltbereitschaft hat ihn wahrscheinlich auch dazu beeinflusst, dann seine Methodik gewaltfrei zu nennen. Und das andere, was er natürlich auch noch festgestellt hat, ist, dass wenn Bedürfnisse klar ausgesprochen werden und auch erkannt werden und nicht nur seine eigenen Bedürfnisse, sondern auch die Bedürfnisse des Gesprächspartners, dass dann die Beziehung friedlicher wird. Und da sind wir wieder bei dem Thema friedlicher, also keine Gewalt, gewaltfrei. Naja, und am Ende des Tages, er hat eine Methode daraus entwickelt und man kann es nicht verheimlichen, er ist Amerikaner. In Amerika gehört gutes Marketing mit dazu und ich bin mir sicher, er hat sich Gedanken gemacht, was er für einen Begriff da nutzen kann, ja, der die Leute auch aufhorchen lässt. Also insofern gewaltfrei, ja, ich habe das auch schon sehr oft gehört. Es ist irgendwie eine seltsame Art und Weise, das zu benennen. Ich denke aber, aufgrund seiner Erfahrung ist er dann zu diesem Begriff gekommen. Frage ist natürlich jetzt auch, warum gewaltfrei? Ja, man verzichtet in der gewaltfreien Kommunikation auf die Bewertung, auf Angriffe. Man muss sich nicht zwingend verteidigen, man bleibt einfach bei sich selbst. Zudem gibt es natürlich auch Missverständnisse zu GFK. Ich habe das auch schon von Personen als Feedback gehört. Naja, wenn man das wirklich anwendet, da kommt man zu weich rüber. Würde mich auch, Robin, deine Meinung dazu interessieren, ob du das dann auch so siehst, wenn jemand gewaltfrei kommuniziert. Zudem kann es auch sein, dass man vielleicht als esoterisch rüberkommt, weil naja, man spricht ja Gefühle und Bedürfnisse an und wer will denn überhaupt schon über Gefühle reden? Da werden die Leute ja schon nervös, wird es gefährlich. Und gewaltfreie Kommunikation kann sich vielleicht auch so anhören, dass man Konflikte vermeiden möchte und mit dem würde ich überhaupt nicht übereinstimmen. Für mich ist gewaltfreie Kommunikation einfach Klarheit ohne Bewertung. Aber nochmal zu der Frage an dich, Robin, wie siehst du das mit diesen Missverständnissen, als zu weich oder als esoterisch rüberzukommen?
Ja, das ist das, was ich eingangs eben versucht habe zu sagen. Das ist bei euch beiden nicht mehr der Fall. Also ich glaube, wenn das in Fleisch und Blut übergegangen ist, dann ist das eben weg. Wenn ich das jetzt machen würde, würden mich wahrscheinlich sehr viele als esoterisch wahrnehmen, unter Umständen auch als weich. Aber man würde auf alle Fälle merken, dass ich gerade irgendwas was Antrainiertes mache. Also bei mir ist das eben nicht in Fleisch und Blut. Wenn man es in Fleisch und Blut hat, dann ist dem nicht mehr so. Also damals die Dame, bei der ich dieses Coaching gemacht habe, die hat dann auch gesagt, sie wird oft als sehr nett bezeichnet. Und sie ist aber nicht nett, sie ist einfach sehr klar. Und das hat mir gut gefallen. Also auch das ist auch was, auf was ich bei mir in der Firma versuche sehr zu achten, dass wir wirklich klar kommunizieren, weil klare Kommunikation halt einfach Missverständnisse vermeidet. Wie gesagt, was mir noch fehlt, was noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist dann diese gewaltfreie Kommunikation. Insofern dann, wenn ich selber in Emotionen bin. Also das ist für mich so die allergrößte Herausforderung, wenn ich selber in Emotionen bin, dass ich es da dann wirklich anwenden kann.
Wenn die Emotionen uns packen, da ist es grundsätzlich das Thema, bin ich gerade selbst mit Bewusstinführung oder werde ich gerade von meinen Emotionen geführt? Und da ist dann GFK natürlich auch ein schönes Mittel, wenn man soweit auch bei sich ist und nicht schon in der Emotion drin ist und die Führung übernommen hat. Ne? Ich würde das auch nochmal zusammendampfen und sagen, GFK ist keine nette Sprache. Du hast es in anderen Worten gerade gesagt, sondern es ist eigentlich eine ehrliche Sprache, wo man über sich selber spricht und statt über die Fehler der anderen. Das finde ich auch eine spannende Perspektive. Und es ist auch etwas, wo man empathisch zuhört, anstatt sofort selber in die Verteidigung zu gehen. Und da würde ich jetzt mal einsteigen, dass wir uns mal anschauen, nachdem wir jetzt viel über gewaltfreie Kommunikation an sich gesprochen haben, um dann ein klareres Bild zu schaffen, was heißt das jetzt von der Abfolge her, von der, wenn man es anwendet? Weil die Theorie und die Praxis, die versuchen wir ja jetzt heute zusammenzubringen. Und dazu als kurzer High-Level-Überblick, GfK teilt sich in der Anwendung in 4 Schritte auf. Auf die gehen wir nachher natürlich noch tiefer ein. Der erste Schritt ist die Beobachtung, also wahrnehmen, was ist gerade los. Der zweite Schritt das Gefühl, also was entsteht für ein Gefühl bei mir. Der dritte Schritt auch das Bedürfnis. Was hat man denn für ein Bedürfnis selber gerade? Und der vierte Schritt, eine Bitte, die man auch in diesem Kontext dann äußert. Mit diesen 4 Schritten lassen sich auch sehr, sehr viele Konflikte, die Statistik sagt 90%, ob das immer so ist, das muss sich dann auch im Gespräch selber auch beweisen. Aber sie lassen sich auf jeden Fall entgiften. Sollen wir direkt mit dem ersten Schritt mit der Beobachtung starten?
Auf alle Fälle, lass uns mal auf die Schritte individuell eingehen. Also Schritt 1, Beobachtung. Und wir haben uns natürlich auch überlegt im Vorfeld, wie können wir das gut veranschaulichen, um was es da geht. Das heißt, wir geben jetzt für jeden Schritt erstmal ein Beispiel ohne GfK, sprechen darüber, was das bedeutet und geben dann auch das Gegenbeispiel, wie es dann auch anders lauten könnte. Und wir sind natürlich auch alle in der Arbeitswelt unterwegs. Wir arbeiten in Projekten mit anderen Personen. Das heißt, wir sind hier in der Situation mit einem Kollegen oder einer Kollegin. Und ich schmeiß der anderen Person jetzt einfach mal ins Gesicht: Du gibst nie rechtzeitig deine Infos weiter und immer muss man dir hinterherrennen. Das ist ein Satz, den man vielleicht selber schon mal ausgesprochen hat oder den man selber auch schon vielleicht mal gehört hat. Und wenn wir jetzt hier in diese Beobachtung reingehen, also diese Ansage, du gibst nie rechtzeitig deine Infos weiter, nie rechtzeitig, entspricht das wirklich der Realität? Vermutlich nicht. Es ist eine Verallgemeinerung zu dem, ich muss dir oder man muss dir immer hinterherrennen. Das ist ganz klar ein Vorwurf an die andere Person. Und damit unterstelle ich dieser anderen Person etwas, was sie angeblich tut, was aber unter Umständen gar nicht so richtig der Wahrheit entspricht.
Das heißt, die Herausforderung ist hier zu unterscheiden zwischen der Beobachtung, was tatsächlich passiert ist, und der Bewertung dieser Beobachtung. Wir sind so verdammt schnell in der Bewertung drinnen. Das passiert in einem Augenwimpernschlag, dass ich von der Beobachtung in die Bewertung gehe, und sich da rauszunehmen und erst einmal auf die Tatsachen zu konzentrieren und zu sagen, was habe ich beobachtet, ohne gleich meine Erfahrung, meine Emotionen zu dieser Beobachtung direkt darüber zu legen und damit ein anderes Bild zu schaffen. Das heißt, aus Change-Management-Sicht könnte man jetzt auch direkt hinterfragen, was war die konkrete Handlung, die beobachtet wurde, und damit auch erst einmal da die Emotion ein bisschen an der Stelle rausnehmen. Das heißt, wenn man diesen Satz, du gibst nie rechtzeitig deine Infos weiter und immer muss man dir hinterherrennen, aufgreift und schaut, wie könnte er jetzt anders lauten im Sinne von GfK, von gewaltfreier Kommunikation, würde der jetzt eher heißen, ich habe gesehen, dass die Informationen für das Meeting gestern erst nach 15 Uhr kamen. Die Deadline war 11 Uhr. Damit hätte man die Beobachtung wiedergegeben, es wäre nachvollziehbar, welche Tatsachen angesprochen wurden, und man hat eine Basis, auf der beide sich begegnen können, beide Gesprächspartner. Und wenn man jetzt versucht, eine Person aus solch einer Bewertung rauszuholen, ist es der nächste Schritt, den inneren Zustand zu beobachten. Also welches Gefühl steckt jetzt eigentlich da drinnen? Und damit der zweite Schritt im GfK.
Den ersten Schritt, das war für mich damals so der eins der interessantesten Punkte im GfK oder in der GfK, weil ich gemerkt habe, was du gerade schon gesagt hast, Anne, dass ich kann ja nur von mir sprechen, dass ich wirklich ständig bewerte. Und wir haben das damals dann in der Gruppe gemacht und da haben wir halt gemerkt, dass jeder ständig bewertet. Und wir haben das damals mit einem, oder kommt das aus dem Buch, mit einem Satz gemacht. Der ging, ich habe euch unten rumschreien hören. Also da war die Situation, zwei Menschen schreien sich im Keller an. Und wie viel Bewertung da drin steckt, also dieses Wort schreien und das dann eben zu entschärfen und zu sagen, was habe ich denn wirklich beobachtet? Also was ist Fakt und was ist Bewertung? Und aus dem Satz eben zu sagen, Fakt ist, ich bin in einem oberen Stockwerk, zwei andere Personen sind in einem unteren Stockwerk und ich höre die beiden im oberen Stockwerk aus dem unteren Stockwerk miteinander sprechen. Alles andere ist eine Bewertung. Dass es laut war, dass sie geschrien haben. Und das war für mich so ein kompletter Game Changer im Zuhören. Und da habe ich mich auch wirklich versucht, sehr viel zu üben, zu gucken, wenn mir jemand was erzählt, wann bewerte ich etwas? Oder auch wenn ich eine Situation wahrnehme, was bewerte ich und was ist eigentlich Fakt? Also das fand ich, es war für mich eins der interessantesten Punkte, die Beobachtung.
Das ist klasse, dass du diese Übung ansprichst. Ich habe so eine Übung gemacht im Rahmen meiner Mediationsausbildung, wo wir wirklich zu zehnt im Raum saßen und dann ist unser Ausbilder reingekommen und hat jemanden über die Schulter geschaut, hat ein Papier ein bisschen bewegt, hat sich laut schnaufend hingesetzt und das war auch wirklich dieses, schreibt mal auf, was ihr da beobachtet. Und es war erstaunlich, wie viele von uns sofort in der Bewertung gelandet sind. Und da muss man natürlich auch bedenken, ich meine, eine Situation innerhalb von 0, was weiß ich, 000 Sekunden zu bewerten. Ja, in den Zeiten, wo wir nicht ein so komfortables Leben hatten heutzutage mit Technologie, mit Sicherheit, da war das halt auch überlebenswichtig, weil man musste bewerten, ist das eine Gefahrensituation oder passt hier alles? Weil wenn es Gefahr war, ja, dann musste man sich ganz schnell entscheiden, ob man die Flucht in die Flucht geht oder sich eben verteidigt. Also das abzustellen, das Bewerten, ist eigentlich fast gegen unsere eigene Natur zu gehen.
Und ich würde es sogar noch gerne ergänzen und sagen, das ist, die Bewertung ist wie so ein Autopilot. Wir brauchen den auch, sonst sind wir in unserem Alltag, müssen wir ja jedes, alles hinterfragen, wie wir handeln, um auf eine Entscheidung zu kommen, wenn die Bewertung uns nicht schon unterstützt und sagt, aufgrund unserer Vergangenheit, unserer Erfahrungen ist das so und so. Also es ist ein Automatismus, der uns das Leben erleichtert, in der Kommunikation manchmal auch im Weg steht.
Definitiv. Ja, es hängt alles zusammen. Ja, das war der erste Schritt, die Beobachtung. Jetzt gehen wir in den zweiten Schritt rein, der GfK. Das ist das Gefühl. Und auch da haben wir einen Beispielsatz und der lautet, du, ich fühle mich total übergangen und einfach nicht ernst genommen. Und da sind wir bei diesem Thema, was sagt das eigentlich aus? Naja, erstmal, wenn ich sage, ich fühle mich total übergangen, ja, das ist im Klartext, ich mache die andere Person dafür verantwortlich, wie ich mich fühle. Und dieses auch, hey, ich fühle mich einfach nicht ernst genommen, da mache ich ja eigentlich die andere Person zum Täter und spreche wieder einen Vorwurf aus.
Das heißt, die Herausforderung ist hier, das Gefühl nicht zu verwechseln mit der Interpretation eines Verhaltens. Man nennt es auch unechte Gefühle. Sie klingen nämlich wie Gefühle, sind aber eigentlich verdeckte Bewertungen oder Vorwürfe. Das heißt, jetzt mal ganz platt gesagt, sie beschreiben alles, was der andere meiner Meinung nach mit mir macht. Ja, sie sagen, und das finde ich sehr schön von der Aussage her, du, also die andere Person, du machst etwas falsch und lösen natürlich sofort bei dieser Person eine Verteidigung oder einen Rückzug aus. Auch dieser Satz, ich fühle mich übergangen, weil oder weil das Konzept und so weiter gemacht wurde, ist es kein Gefühl, sondern ein Vorwurf. Und solche Vorwürfe oder unechte Gefühle sind, um das auch mal mehr in die Vorstellung zu bringen, was darunter zu verstehen wäre, wir ich fühle mich nicht ernst genommen, ich fühle mich ungerecht behandelt, ich fühle mich übergangen und so weiter. Gemeinsam haben sie, dass sie die Taten des anderen beschreiben. Das heißt, nicht den eigenen inneren Zustand, welches Gefühl gerade bei mir herrscht, sondern ja, was der andere gerade getan hat. Antje, was würdest du denn als echtes Gefühl beschreiben?
Nee, als echtes Gefühl, wenn ich jetzt dann wirklich bei mir selbst bleiben soll, ein echtes Gefühl, in, wo wir jetzt gerade auch so einer unangenehmen Situation war, wo ich eigentlich einen Vorwurf ausgesprochen hat, in unangenehmen Situationen ist ein echtes Gefühl, ich fühle mich frustriert. Und ich finde dieses Gefühl, frustriert zu sein, es ist sehr reell, wenn man genauso angesprochen wird. Es kann allerdings auch Verunsicherung hervorrufen. Also ich fühle mich verunsichert, ich fühle mich enttäuscht, wütend, traurig. Das sind wirklich die wahren, also die echten Gefühle, weil da sind wir wirklich, da bin ich bei mir selber. Und gibt es natürlich auch positive Situationen, weil es soll ja am Ende auch positiv sein. Das heißt, auch in angenehmen Situationen ist ein echtes Gefühl, ich fühle mich erleichtert oder ich fühle mich auch entspannt oder zuversichtlich, stolz oder dankbar. Und da ist man natürlich wieder nochmal zur Wiederholung, weil es wirklich so wichtig ist, komplett bei sich selbst. Und ich muss auch sagen, dieses Konzept von echten und unechten Gefühlen, das ist manchmal gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten, was ist eigentlich echt und was ist unecht. Und das ist schön, Robin, dass du bei uns feststellst, dass wir mit GFK sehr gut kommunizieren. Ich selber bin da zum Teil auch noch verwirrt und es lohnt sich, sich darüber Gedanken zu machen.
Das war für mich oder ist für mich tatsächlich so der schwerste Schritt in der GFK. Also mit der Beobachtung und das Trennen von Bewertung und Fakt, das ist mir relativ leicht gefallen. Dann aber mein Gefühl einzuordnen und zu unterscheiden zwischen echten Gefühlen und diesen unechten Gefühlen, das ist mir immer wahnsinnig schwer gefallen. Und da habe ich dann gemerkt, also da bin ich dann aus dem Redefluss gekommen, weil ich halt so viel nachdenken musste, was fühle ich denn jetzt eigentlich jetzt? Und ist das jetzt ein echtes Gefühl oder ist das ein unechtes Gefühl? Und da ist es dann eben losgegangen, dass man gemerkt hat, das ist bei mir halt nicht in Fleisch und Blut, weil da brauche ich zu lang. Und dann merkt man, da muss er nur üben, der Bub.
Vielen Dank, Robin. Wir haben genau aus dem Grund, weil wir sind genauso immer wieder in der Situation, dass wir das, also da spreche ich jetzt auch für mich selber, dass ich mal immer überlegen muss, ist das jetzt ein echtes oder unechtes Gefühl? Also bin ich hier im Vorwurf oder in der Interpretation oder wirklich bei mir, was es bei mir auslöst? Und deswegen haben wir hier auch ein paar Beispiele natürlich mitgebracht, wie man unechte Gefühle in echte auch übersetzen kann. Und gerade das erste Beispiel, ich fühle mich übergangen. Dahinter steckt im Endeffekt, ich wurde in einer Entscheidung nicht berücksichtigt als Tatsache. Und das echte Gefühl dahinter könnte zum Beispiel sein, dass ich mich verletzt fühle deswegen, weil ich da mit dabei sein möchte bei der Entscheidung. Oder frustriert oder traurig. Ein anderes Beispiel für den Ausdruck von einem unechten Gefühl wäre, ich fühle mich angegriffen. Da hat jemand jetzt etwas Kritisches gesagt. Das ist das, was eigentlich dahinter steckt, hinter der Aussage, ich fühle mich angegriffen. Und das Gefühl dahinter könnte jetzt sein, dass ich mich verletzt fühle oder ängstlich. Da kam was Kritisches. Oder auch wütend natürlich. Das dritte Beispiel, das wir mitgebracht haben, ist, ich fühle mich ignoriert. Da könnte auch dahinter stecken, ich habe keine Rückmeldung erhalten. Kann aus den verschiedensten Gründen passieren, dass im Team keine Rückmeldung kommt, da war zu viel Stress, zu viel los. Das unechte Gefühl ist, ich fühle mich ignoriert und dahinter steckt das echte Gefühl, dass man sich vielleicht alleingelassen fühlt oder hilflos. Man weiß nicht, was man tun soll, weil man keine Informationen bekommen hat. Und das hilft ein bisschen, also mir in der Orientierung, was ist ein echtes Gefühl und was ist ein unechtes Gefühl in der Kommunikation. Und für unseren Beispielsatz jetzt, den Antje uns mitgebracht hatte, über der gelautet hat, ich fühle mich total übergangen und einfach nicht ernst genommen, könnte der Satz mit dem echten Gefühl dahinter zum Beispiel lauten, dadurch war ich ziemlich gestresst und angespannt. Und das ist natürlich auch eine Herausforderung, das dem Team sich so zu öffnen, also so zu offenbaren, dass dieses Verhalten auch dafür sorgt, dass man selber Stress empfindet, weil man gibt ja damit auch Preis, dass das etwas mit einem macht.
Damit, ich höre dir so gern zu, Anne, vor allem wenn du darüber sprichst, von unechten Gefühl zu echten Gefühl. Sowas kann man gar nicht oft genug hören. Der dritte Schritt, da sind wir bei dem Bedürfnis. Und wie gesagt, Marshall Rosenberg hat ja festgestellt in seiner Praxis, es ist hilfreich, wenn man die Bedürfnisse kennt, des anderen, natürlich auch seine eigenen Bedürfnisse. Und in diesem dritten Schritt geht es um die eigenen Bedürfnisse. Als erstes mal, was ist ein Beispiel für ein Bedürfnis? Ein Beispiel für ein Bedürfnis ist Sicherheit, Klarheit, Verbindung, also sich verbunden fühlen oder wirksam sein. Und die essentielle Frage bei diesem dritten Schritt, wenn es um Bedürfnis geht, ist eigentlich, was brauche ich? Was ist mir wichtig? Was brauche ich, damit es mir gut geht? Und ich finde das sehr interessant, weil ich der Meinung bin, und da kann ich wieder aus eigener Erfahrung sprechen, ich habe viele Jahre meines Lebens verbracht, wo ich mir dessen gar nicht bewusst war, was ich eigentlich genau brauche, dass es mir gut geht. Ich hatte so ein Gefühl. Konnte es aber wirklich nicht klar aussprechen. Das heißt, es ist wichtig, bei der GfK sich selbst überhaupt mal darüber im Klaren zu werden, was brauche ich, dass es mir gut geht, was ist mein Bedürfnis und im nächsten Schritt dann entsprechend laut auszusprechen. Weil das Interessante ist, Bedürfnisse sind das, was uns in unseren Handlungen antreiben. Jeder hat Bedürfnisse und unsere Handlungen werden auch davon gesteuert. Also sich der eigenen Bedürfnisse bewusst zu sein, ist sehr, sehr hilfreich, nicht nur in der GfK, sondern generell im Umgang mit anderen.
Das Bedürfnisse sind natürlich genau das, was du sagst, Antje. Es ist schon herausfordernd, im GfK so auch in sich hineinzuhorchen, was brauche ich gerade. Im Alltag, wie begegnet uns das, wie man es nicht machen sollte, wäre zum Beispiel eine Aussage, so kann man doch nicht arbeiten. Da steckt so viel drin, dass ich eigentlich das Bedürfnis habe nach Struktur, nach Zuverlässigkeit, damit ich meine Arbeit erledigen kann. Das wird aber nicht gesagt, sondern man hofft, dass es zwischen den Zeilen von den anderen gehört wird. Und dadurch entstehen natürlich auch viele Missverständnisse. Und jetzt bin ich gespannt, was man daraus alles so machen kann, Antje.
Also ich muss sagen, wenn ich, so wie du das aussprichst, so kann man doch nicht arbeiten, kann ich mir richtig gut vorstellen, das auch zu hören. Und es stellt mir gleich die Nackenhaare auf. Was kann man daraus machen? Wie kann es anders lauten? Ja, einfach, du, mir ist Verlässlichkeit wichtig, weil wir im Team viele Abhängigkeiten haben und unsere Aufgaben gut hinbekommen wollen. Das ist wirklich, es ist menschlich ausgedrückt. Man öffnet sich natürlich auch der anderen Person. Ich gebe hier Preis, hey, mir ist Verlässlichkeit wichtig. Und ich sage es nicht als Vorwurf, sondern ich zeige auch nochmal diese Verbindung auf, weil wir sind Teil eines Teams und wir wollen ja auch gut zusammenarbeiten. Also es ist definitiv nicht angreifend. Bedürfnis ist auch was, also ein Bedürfnis ist eine Tatsache, ist etwas Klares, was jeder Mensch hat und dadurch ist es auch erklärbar, ist eben mit diesem zweiten Satz entsprechend auch abgedeckt. Und das Dritte, was bei so einem Satz dann auch rauskommt, wenn man auch hinzufügt, diese erklärende Information noch, man geht da wirklich konstruktiv in die Kommunikation rein. Das heißt, man ebnet auch schon den Weg dafür, dass der andere dann auch schon eher lösungsorientiert weiterdenkt, anstatt in die Verteidigung zu gehen.
Ich finde, da ist jetzt auch der Punkt, ihr habt mich ja vorher gefragt, ob sich das, ob sich GfK sehr weich anhört oder esoterisch. glaube, wenn man eben an dem Punkt angelangt ist, nicht mehr. Weil hier wird man dann plötzlich sehr, sehr klar. Das, was du eben gerade vorgelesen hast oder was du beziehungsweise was du gerade gesagt hast, Antje, du hast ja ganz klar etwas eingefordert und das finde ich ist halt viel, viel klarer und auch jetzt nicht mehr nett. Ich verwende jetzt explizit das Wort nett. Es ist nicht mehr nett formuliert, sondern ich fordere was ein von dem anderen und das ist sehr, sehr klar. Und das finde ich, das macht dann eben für mich dann auch diese Art und Weise zu kommunizieren so wertvoll, weil damit auch keine Missverständnisse mehr im Raum stehen. Der Satz, so kann man ja nicht arbeiten, der ist halt voll mit Missverständnissen und eigener Interpretation. Der andere Satz hingegen, der ist vollkommen klar und unmissverständlich.
Vielen Dank, Robin. Und genau da geht es darum, wenn wir so kommunizieren, wenn wir grundsätzlich kommunizieren, dann haben wir ja Bedürfnisse. Und wenn die in unserer Kommunikation unerfüllt bleiben, dann entstehen Konflikte. Das heißt, sie entstehen selten durch Verhalten, sondern durch nicht erfüllte Bedürfnisse, die wir haben. Ich habe das Bedürfnis der Verlässlichkeit. Und jetzt fand ich für mich einen ganz wichtigen Anhaltspunkt, Bedürfnisse sind nie gegen andere gerichtet. Daran kann man sich, glaube ich, ganz gut entlanghangeln. Was ist jetzt mein Bedürfnis? Es ist nicht gegen andere gerichtet, sondern es wirkt für den anderen entwaffnend, weil ich ihm damit offenbare, was ich eigentlich brauche, was ich brauche in dieser Verbindung. Das Aussprechen dieser Bedürfnisse kann natürlich den Gesprächsverlauf massiv beeinflussen, weil diese Klarheit plötzlich da ist. Das heißt ja auch, das erfahren wir ja selber in unserem Alltag immer wieder, wenn man das ausspricht, das erstaunt Menschen immer wieder, dass jemand einfach sagt, ich brauche das. Und zwar nicht, um anderen etwas zu schaden oder sie zu quälen, sondern damit man gut selber seinen Beitrag leisten kann im Arbeitskontext. Ich würde jetzt zum vierten Schritt übergehen. Das rundet das GfK die Kommunikation sehr, sehr schön ab. Das ändert nämlich damit, dass man also eine Bitte ausspricht, eine konkrete Bitte, die machbar und positiv formuliert sein sollte. Das hört sich jetzt natürlich sehr theoretisch an. Wenn man das jetzt in der Reihenfolge sieht, also dass man vorher auch sein Bedürfnis benannt hat, ist es ganz logisch, dass man auch natürlich mitliefern sollte, was braucht man dann, damit das soweit erfüllt wird, das Bedürfnis. Wie es natürlich nicht gehen sollte, damit starten wir jetzt auch im Schritt 4. Und das wäre jetzt solch eine Aussage wie zum Beispiel, ab jetzt erwarte ich, dass du dich endlich an die Absprachen hältst. Ja.
Ich reagiere schon mit Mimik, weil wir uns hier im Video sehen.
Ja, dass diese Sätze auch auszusprechen, wir kennen sie vielleicht aus der Vergangenheit. Man entwickelt sich ja im Laufe seines Lebens und es ist immer wieder schön auch zu sehen, wie man es nicht machen sollte. Ne? Also ich erwarte ab jetzt, ich fordere, ich drohe endlich, dass man sich endlich an Absprachen hält. Man hat sie ja schon lange vereinbart. Da ist keine Kooperation, da keine Verbindung, die gestellt wird, sondern eine Forderung und es wird Druck ausgeübt. Das kann natürlich auch ganz anders lauten.
Definitiv anders lautend würde das heißen, ich bitte dich, mir die Infos künftig bis 11 Uhr zu geben, damit wir gemeinsam entscheiden können, ob wir etwas ändern müssen. Konkret, machbar und positiv formuliert. Und mit so einer Aussage, mit so einer Bitte befähige ich auch ganz klar die andere Person, ja wieder auf mich zurückzukommen, weil dann kann die andere Person auch sagen, ja, bis 11 Uhr funktioniert nicht, Ich kann es dir allerdings bis 12 Uhr geben. Also es schwingt auch gleich die Möglichkeit der Kooperation mit und man begibt sich dadurch automatisch auch auf eine Lösungssuche, anstatt wieder bei den Problemen festzuhängen. Insofern, ja, ganz einfach, konkret, machbar und positiv formuliert. Ich muss allerdings auch dazu sagen, es besteht bei diesem vierten Schritt, bei dem Aussprechen der Bitte auch immer die Gefahr, nach wie vor das als Forderung zu verpacken und zu formulieren. Also das ist auch was, was ich lernen musste und wo ich üben musste. Also da eben auch, wie gesagt, aufpassen, dass es eben nicht zur Forderung wird, sondern dass es auch wirklich eine Bitte ist, die zu einer Lösung führt. Und dann, Anne, sind wir, glaube ich, nochmal bei unserem Wrap-up. Das eine, the good, the bad, das Schlechte gegenüber dem Guten.
Genau, und wir starten mit dem, wie sollte es nicht funktionieren in der Kommunikation? Jetzt alle vier Schritte nacheinander und dann wirst du zeigen, wie es deutlich verbindender funktioniert in der Kommunikation. The bad one lautet, du gibst nie rechtzeitig deine Informationen weiter. Immer muss man dir hinterherrennen. Ich fühle mich total übergangen und einfach nicht ernst genommen. So kann man doch nicht arbeiten. Ab jetzt erwarte ich, dass du dich endlich an die Absprachen hältst.
So, und jetzt auf die Art und Weise mit GfK. Du, ich habe gesehen, dass die Informationen für das Architekturmeeting gestern erst nach 15 Uhr kamen. Die Deadline war 11 Uhr. Dadurch war ich ziemlich gestresst und angespannt. Und mir ist Verlässlichkeit wichtig, weil wir im Team viele Abhängigkeiten haben. Daher bitte ich dich, mir die Infos künftig bis 11 Uhr zu geben, damit wir gemeinsam entscheiden können, ob wir etwas ändern müssen. Lieber Robin, wie wirkt das auf dich?
So wie ich euch kennengelernt habe. Das wirkt eben nicht esoterisch und es wirkt auch nicht nett, sondern es wirkt eben klar. Und ich liebe klare Kommunikation. Also ich würde mich da als dein Gegenüber, ich würde mich nicht angegriffen fühlen. Ich würde es als konstruktiv empfinden. Mir ist auf einmal klar, was du brauchst, um arbeiten zu können. Und mir ist auch klar, was ich zukünftig tun muss, damit du deine Arbeit vernünftig machen kannst.
Herzlichen Dank. Ja, jetzt haben wir uns so viel darüber unterhalten, wie es geht, wie es nicht geht, was wir daran auch schätzen, warum es uns so auch hilft. Und dann wollen wir auch mal betrachten, was gibt es denn so noch für Stolpersteine, die beim Anwenden oder beim ins Leben integrieren, diese Art der Kommunikation, über die wir so drüber stolpern. Natürlich auch wir. Das ist ein tägliches Learning und sich daran auch selber entwickeln. Das eine ist, wenn Menschen zum Beispiel die Vorannahme in sich tragen, dass es eine weichgespülte, höfliche Art der Kommunikation ist und sie wollen hart wirken oder nicht weichgespült. Also vielleicht klar oder konsequent oder und glauben, dass das mit GfK nicht gehen würde. Solche Vorannahmen sorgen dafür, dass ich dann auch intuitiv nicht mich darauf einlassen kann, also so zu kommunizieren über die gewaltfreie Kommunikation. Es ist auch die Vorannahme, die uns hin und wieder begegnet, dass es eine Manipulation darstellt. Deswegen, weil die Gespräche sich ja ganz anders entwickeln und dadurch das Gefühl entsteht, ich wurde manipuliert. Diese Klarheit kann halt einfach erschreckend sein, ne? Wenn sie plötzlich im Raum steht. Auch diese Vorannahme sorgt dafür, dass man ja Hemmungen hat, GfK anzuwenden oder für sich zu übernehmen. Und natürlich ist auch eine Vorannahme, diese Gefühle zu offenbaren, dass das ein riesen Stolperstein ist, also dass man dass es einem auch Angst machen kann, plötzlich in einem Geschäftsmeeting seine Gefühle ins Gespräch zu bringen. GfK ist eine sehr kraftvolle und ehrliche Klarheit und es kostet schon auch Überwindung, ne? Was hast du noch so für Punkte, Antje?
Es kostet auf alle Fälle Überwindung. Also eins als Stolperstein ist, wir hatten das ja zu Beginn schon gesagt, dass es vielleicht künstlich klingt. Und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass Menschen überrascht sind, wenn man mit GFK antwortet, weil oft Menschen irgendwie automatisch schon in so eine Gegenwehr gehen wollen. Das spürt man fast schon. Und ich denke, dadurch kann es dann auch künstlich wirken, wenn die andere Person wirklich ja fast schon ein Streitgespräch erwartet und man da mit kompletter Ruhe dann entsprechend reagiert. Und das kann dann übrigens auch selbst aus der Bahn werfen, vor allem wenn man mit GFK gerade erst beginnt zu arbeiten. Ein weiterer Stolperstein, den ich auch sehe, und das hattest du zu Beginn schon angesprochen, Robin, naja, wir haben natürlich als Menschen auch alle Emotionen. Das heißt, es ist ja dann auch mal so eine Situation, dass man von jemandem genauso angegangen wird, wie in unserem Beispiel setzen. Und die Kunst ist ja dann auch, mit GFK-Methodik zu antworten. Und wenn dann meine Emotion des Ärgers, der Enttäuschung oder der kompletten Verwunderung, da ist mir gestern am Christkindlmarkt was passiert, ich war so verwundert, ich konnte GFK überhaupt nicht anwenden. Ich habe mich dann entschlossen, meine Euros mitzunehmen und sie dort nicht auszugeben. Das heißt, sich da dann noch auf GFK zu fokussieren, ja, wenn es nicht hinhaut, dann ist es manchmal sinnvoll, einfach zu sagen, okay, ich drehe mich jetzt um und gehe einfach weg. Und wenn es in der Arbeitswelt ist, dann idealerweise mit einem Satz, du, da muss ich drüber nachdenken oder ich komme wieder auf dich zu. Und das Dritte als Stolperstein, was ich auch öfters schon erlebt habe, ist, man möchte es anwenden und die andere Person bleibt allerdings in diesem Weil-Du-Mindset stecken. Also man versucht es, die andere Person lässt sich vielleicht nicht so richtig drauf ein und sehe ich dann eigentlich auch so, dass der Gesprächspartner sich dann vielleicht auch mit Bedürfnissen nicht auseinandersetzen möchte, dass er einfach überfordert ist, auch von dieser klaren Kommunikation und vielleicht zum Teil auch sprachlos. Und das habe ich auch schon erlebt, dass dann der andere einfach mal so dasteht und gar nicht mehr so viel sagt. Also am Ende bringt es irgendwo eine Ruhe in die Kommunikation hinein. Aber auch wenn man selbst GFK anwendet, muss man sich halt auch darüber im Klaren sein, dass dann eben die Reaktion des Gesprächspartners vielleicht ganz anders ausfallen kann, was einen dann selbst vielleicht auch aus dem Tritt bringt. Bedeutet aber nicht, dass man es nicht probieren sollte.
Richtig. Ja, und damit ist genau die Frage, ich finde, sie steht schon im Raum, wie kann man sich jetzt dem nähern, wenn man solche Stolpersteine hat oder identifiziert für sich. Und das würde ich gerne gleich aufgreifen und sagen, das Erste ist das Mindset. Mit welcher inneren Haltung begegne ich Menschen? Und die ist so entscheidend für meine gesamte Kommunikation. Und da ist die innere Haltung schon, sich immer wieder vor Augen zu halten, die andere Person meint es gut mit mir und den anderen Menschen, mit den Kollegen, mit dem Team und kommt so auch ins Gespräch. Und die zweite Einstellung, innere Einstellung, mit der man einen ganz anderen Gesprächsverlauf auch erleben kann selber, ist, wenn man reingeht und sich schon vor Augen hält, dass ich gerne den Gesprächspartner, das Team mit Klarheit, Verständnis und Kooperation unterstützen möchte. Schon damit findet man andere Worte und nimmt andere Dinge auch an den Menschen wahr, mit dem man ins Gespräch geht. Was hast du noch für Tipps, Antje?
Ja, ich habe auch noch ein paar Tipps mitgebracht. Ich möchte allerdings auch noch mal hinzufügen, also dieses Mindset, von dem du gerade gesprochen hast, ist eigentlich die Basis dafür, dass man sich wirklich darauf einlässt. Und zusätzlich, der nächste Punkt ist, naja, wenn man sich mit GFK beschäftigen möchte, es ist definitiv hilfreich, sich seine eigenen Bedürfnisse klar zu werden. Wir wissen allerdings auch, es kann schwierig sein, das zu tun. Und vielleicht als Tipp auch an die Zuhörer, um sich seine eigenen Bedürfnisse klar zu werden, könnte man sich die Frage stellen, was löst ein Satz oder bestimmte Aussagen und Sätze bei mir eigentlich aus? Und einfach mal so in diese Selbstreflexion zu gehen, wie fühle ich mich? Was macht es mit mir? Der nächste Tipp, den habe ich auch, so bin ich auch an GFK rangegangen, ich habe die Schritte einzeln geübt. Und damit meine ich nicht, dass ich es in dem Gespräch auseinandergerissen habe, sondern ich habe mich wirklich in dem ersten Schritt erstmal in der Beobachtung geübt und Sätze nicht mehr so pauschal einfach rausgehauen, sondern mir wirklich Gedanken gemacht, wie ich was konkret formulieren kann. Und als ich das dann einigermaßen gut drauf hatte, habe ich mich dann auf den nächsten Schritt entsprechend konzentriert. Und damit war das nicht so eine, so was Geballtes, was ich irgendwie sofort hinbekommen wollte. Es ist auch gut, sich eine Reflexion, 2-3 Minuten Reflexion vor schweren Gesprächen zu nehmen und sich wirklich mal zu überlegen, wie man Dinge anders ausdrücken kann. Ist sehr, sehr hilfreich. Und ja, der letzte Punkt, den finden Anne und ich, gell, wir finden ihn beide so klasse, sich einen Gefühle- und Bedürfnisse-Spickzettel zu nehmen und ihn auch zu nutzen. Und das immer wieder bei diesen echten, unechten Gefühlen und was ist auch ein echtes Bedürfnis oder was ist einfach so dahingesagt. Und wenn man sich das auch mal anschaut, dann glaube ich, kann man da ganz gut einsteigen. Robin, siehst du das ähnlich? Hast du noch Tipps, vielleicht auch aus deiner Erfahrung, wie du da eingestiegen bist, auch durch den Workshop, das Training, das du gemacht hast?
Leider nein, weil da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich nicht mehr hingekommen, weil es mir dann irgendwann zu komplex und zu kompliziert war. Ich würde aber einfach nochmal eine Frage formulieren an euch, weil ich bin jetzt wieder angefixt von dem Thema. Wie würdet ihr denn jemand, der mit GFK starten möchte, oder was würdet ihr empfehlen, wo, also in welcher Zielgruppe er damit starten soll? Weil ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt im Geschäftsleben mache, das kann auf viele erstmal extrem irritierend wirken und kann unter Umständen auch dazu führen, dass die Gespräche nicht mehr so verlaufen, nicht nur so verlaufen, sondern dass ich nicht mehr zum Ziel komme. Also sollte ich sowas in der Familie starten? Ich hab's damals mit meinen Kindern zum Beispiel gestartet. Ich habe versucht, mit ihnen so auf die Art und Weise zu kommunizieren, habe aber auch versucht, ihnen zu erklären, warum ich so kommuniziere. Und versucht, ihnen eben auch GFK näher zu bringen, ohne zu wissen, ob das jetzt gut war oder nicht. Also so ein Tipp würde mich jetzt interessieren für jemanden, der anfangen möchte, mit wem sollte ich vielleicht dem anderen auch sagen, dass ich ändere gerade was an meiner Kommunikation oder soll ich ihn da komplett im Dunkeln lassen und ich mache es einfach? Und die anderen Tipps, die habt ihr schon gegeben. So, also wie?
Also ja, soll man es an der eigenen Familie testen? Absolut. Also so habe ich es gemacht. Da bekenne ich mich voll dazu. Und das ist so ein Paradebeispiel und das war wirklich mein erster Versuch mit GFK, weil ich mir gedacht habe, okay, ich muss es jetzt irgendwo mal ausprobieren. Klassische Situation, ich habe Kinder, die lassen ihre Müsli-Schüssel oder ihren Teller grundsätzlich auf der Theke stehen und packen ihn nicht in den Geschirrspüler. Dann fange ich morgens zu arbeiten an, Homeoffice, ich will mir was zu essen machen, ich gehe in die Küche, ich muss erstmal die Küche aufräumen und sauber machen, dass ich überhaupt was herrichten kann. Triggert mich natürlich. Ansage an meine Kinder, ihr lasst ständig eure Teller stehen. Klasse, gell?
Perfekt.
Also, perfekt, ihr lasst ständig eure Teller stehen. Und da habe ich mir eben Gedanken gemacht und bin dann wirklich umgestiegen. Und ich habe das mit meinen Töchtern dann auch so, bin das so angegangen. Ich habe gesagt, du, pass mal auf, mir ist aufgefallen, die letzten 2 Tage nach dem Frühstück hast du deinen Teller auf der Theke stehen gelassen, anstatt ihnen die Geschirrspüle zu tun. Also die letzten 2 Tage nach dem Frühstück. Und habe dann eben auch gesagt, es frustriert mich. Du grinst schon, Robin. Bitte?
Ich werde mich üben. Also die Situation kenne ich auch. Bei mir ist es gerade eine andere Situation, die mich triggert. Meine ältere Tochter hat einen Hund bekommen. Und mein Satz ist, der komplette Garten ist voller Kacke. Und ich werde mich jetzt drin üben, das anders zu formulieren.
Ich bin gespannt, Robin.
Ich werde euch mitteilen, wie es angekommen ist.
Super. Um das noch kurz zu Ende zu führen, diese 4 Schritte in der GFK, habe ich halt gesagt, du pass mal auf, mir ist aufgefallen, die letzten 2 Tage nach dem Frühstück hast du den Teller auf der Theke stehen lassen. 2. Schritt dann, wie geht's mir dabei? Und das hat mich wirklich frustriert. Dann mein Bedürfnis, mein Bedürfnis ist, meine Arbeit gut zu verrichten und effektiv zu sein, bedeutet, wenn ich dann Mittagessen machen möchte, dann muss ich erstmal die Küche sauber machen und das verursacht Stress bei mir, weil mir natürlich dann die Zeit durch die Finger rennt. Und im 4. Schritt die Bitte, deshalb bitte ich dich, zukünftig deinen Teller direkt in die Geschirrspüle zu räumen. Und das Spannende war, beim ersten Mal hat es noch nicht gefruchtet, was allerdings war, meine Tochter ist nicht in die Verteidigung gegangen, sondern die hat diese Aussage einfach hingenommen, ohne anzufangen, mit mir rumzudiskutieren. Das war ein Aha im Moment für mich. Und dann habe ich es schon noch 2-3 Mal wiederholen müssen. Und dann hat sie auch wirklich begriffen, aha, meine Mutter hat nur eine Stunde Mittagspause, die will nicht gestresst sein. Und ja, mittlerweile gehen die Teller direkt in die Geschirrspüle. Kommt natürlich hinzu, dass ich hinterher nicht rummäkeln soll, dass sie es nicht richtig reingemacht haben. Gut, das ist ein Beispiel aus der Praxis. Also ja, gnadenlos an der Familie austesten. Und noch deine Frage, soll man sie darauf hinweisen oder nicht? Ich habe mich dafür entschieden, nichts zu sagen. Interessanterweise ist meinen Kindern dann schon irgendwann aufgefallen, dass sich meine Kommunikationsart ändert. Und wir haben gemeinsam festgestellt, dass wir weniger in Argumenten landen und dass man sich einfach ruhiger unterhalten kann. Und das war eine tolle Erkenntnis, vor allem zu der Zeit, als ich das gemacht habe. Die waren Teenager. Und wir wissen ja, dass Teenager mit sehr vielen Emotionen unterwegs sind, die sich auch ständig ändern.
Das führt uns jetzt jedoch zu weit. Ich würde gern zurückkommen zu unserem Thema GfK und die Teenager außen vor lassen.
Gute Idee.
Und unsere Episode gerne abrunden mit, was sind deine Takeaways? Was sind eure Takeaways?
Für mich ganz klar, ich habe es ja auch schon gerade verbalisiert, ich werde mich an der Gartensituation mit meiner Tochter üben.
Wunderbar, Robin. Herzlichen Dank. Antje, was sind Takeaways?
Takeaway ist für mich eins definitiv, mit GfK zu kommunizieren. Es ist eine Einstellung, hattest ja auch zuletzt jetzt über das Mindset gesprochen. Es ist wirklich eine bewusste Entscheidung und eine Einstellungssache, sich darauf einzulassen.
Mein Takeaway ist, wir haben alle sprechen gelernt. Wir nutzen Sprache sehr unbewusst inzwischen natürlich. Und es ist mit GfK lernen wir anders zu kommunizieren. Das heißt, das, was sich schon extrem eingeschliffen hat, fangen wir an umzubauen und müssen es neu denken lernen. Also möchten es ja auch neu denken lernen. Und dazu braucht es vor allem auch Geduld und das Wort Wohlwollen gefällt uns ja beiden sehr, sehr gut, Antje. Wohlwollen mit sich selber. Die Geduld zu haben, es nicht perfekt zu machen, sondern Schritt für Schritt und jeden Tag es zu üben und zu praktizieren. Das ist viel wichtiger, als die Theorie sich anzuschauen. Also beginnen und mit sich selber in Geduld üben.
Ja, und das Wort Wohlwollen ist auch noch ein gutes Brückenwort zu einem Takeaway, das ich auch noch mitgeben möchte. Es lohnt sich absolut, sich seiner eigenen Bedürfnisse und auch Werte bewusst zu werden, weil es dann auch leichter wird, in dieses Mindset reinzukommen. Und ja, das kann sehr, sehr harte Arbeit sein. Ich denke allerdings, dass es sich absolut lohnt, wenn sich dadurch auch die Kommunikation dahingehend verändert, dass man wohlwollend kommunizieren kann und am Ende auch lösungsorientiert und eben in einen Austausch geht, wo dann am Ende auch was Gutes für alle Parteien dabei rauskommt.
Herzlichen Dank.
Robin, schön, dass du dabei warst. Wir freuen uns, dass wir uns in Marrakesch kennengelernt haben und über dieses Thema auch zusammengefunden haben. Und recht herzlichen Dank auch für deine Insights. Und viel Spaß weiterhin beim Üben mit dem Hund im Garten.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fand es wahnsinnig schön, mit euch mal wieder über dieses Thema zu sprechen. Und ihr habt mich damit angestupst und ich werde es an der Gartensituation noch heute üben. Ich werde euch auf dem Laufenden halten.
Super, herzlichen Dank. Danke.
Super, danke schön.
Danke.
Tschüss.
Ciao.
Tja, Technologie ist ein Werkzeug für uns Menschen im Arbeitsalltag, das viel Veränderung mit sich bringt. Hierfür braucht es Bewusstsein und Verständnis. Lass uns gemeinsam Menschen und Organisationen changemündig machen.
Folge uns auf LinkedIn, abonniere unseren Podcast und sprich uns an. Wir stehen dir mit unserer Expertise gerne zur Seite. Herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.